Für dieses Interview musste ich wirklich keinen weiten Weg auf mich nehmen, denn ich bin zurück in meine Heimat gefahren. Und ihr wisst es da draußen, wenn ihr mich hier häufiger belauscht beim Reden, ich bin ein Kind des Ruhrgebiets und ich werde auch nicht müde zu betonen, wie toll das hier ist. Und auch wenn man das von außerhalb nicht verstehen kann, genauso wie ich halt zum Beispiel nicht verstehen kann, Leute, die Köln toll finden. Ich habe es ein halbes Jahr versucht und bin klicklich gescheitert. Jeder hat so irgendwie seine Wurzeln und sein Herz an irgendetwas. Und bei mir ist das tatsächlich das Ruhrgebiet und ich finde die Geschichte einfach so unglaublich spannend. Mein Opa, der war selber unter Tage, das heißt also auch das Thema Bergbau ist einfach bei mir in der Geschichte, in der Familie auch so verankert. Ich habe hier alles von seinen alten Sachen hängen, die er mir hinterlassen hat. Die Grubenlampe, das Arschleder, ja, brauche ich jetzt nicht erklären, googelt es einfach. Und ich finde, das ist einfach so eine absurde Vorstellung, dass das gerade mal so 30, 40 Jahre her ist, dass wir das so gemacht haben. Und ganz ehrlich, die 80er, 90er waren ja schon moderne Zeiten und trotzdem war Kohle und ist Kohle irgendwie so das Wichtigste hier in der Region und irgendwann hat sich's plötzlich geändert. Und mit dieser Änderung wollen wir heute mal thematisch einsteigen. Und damit herzlich willkommen zu How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Mein Name ist Stefan Burian, ich bin Berater für Freizeitattraktionen und Freizeitparks aller Art und Größe. Das heißt, ob du jetzt eine Bowlingbahn, ein Escape Room, ein FEC bist, ein Indoor-Spielplatz, ein Freizeitpark oder ein großkonzernbetriebener Freizeit-Resort-Gigant, ich unterstütze dich gerne in den Bereichen Operations, HR und Guest Experience. Ich biete strategische und kreative Workshops an, um eure Prozesse sichtbar zu machen. Ich komme auch gerne vorbei und analysiere die vorhandenen Prozesse und natürlich eines meiner Lieblingsthemen sind natürlich die MitarbeiterInnen-Schulung, die ich anbiete, unter anderem meine Guest Experience Schulung, die Reise unserer Gäste, die wirklich sehr gerne gebucht wird und die kann ich euch nur ans Herz legen, um mehr Verständnis bei euren Mitarbeitern für unsere BesucherInnen zu wecken. Aber ich möchte euch heute jetzt was ganz anderes wecken, nämlich das Interesse fürs Ruhrgebiet. Denn das Ruhrgebiet ist natürlich durch Kohle und Stahlwerk weltweit berühmt. Und Oberhausen ist tatsächlich es gibt ein großes Gebäude in der Oberhausener Innenstadt, wo das groß oben auch in, wahrscheinlich heute noch in Neon-Buchstaben manifestiert ist, nämlich die Wiege der Ruhrindustrie. In Oberhausen hat vor, ich müsste jetzt lügen, wann das war, alles angefangen, denn durch das Raseneisenerz, was sich in dem matschigen Ursprungs dieser Stadt befindet, hat man das erste Erz gesammelt und in der historischen St. Antoni-Hütte, eine der ersten Eisenhütten, die es gibt, wurden schon Eisenerze geschmolzen und dann wurde nach Kohle gebuddelt und nach Erz gebuddelt und damit entstand eigentlich ich würde mal fast sagen, dass der Schweizer Käse, der sich heute Ruhrgebiet nennt. Überall gibt es Berge, die künstlich sind. Das sind die Halden. Das ist der aufgeschüttete Schutt aus den Tagewerken und aus den Kohlewerken. Und hier ist also nichts echt, aber auch irgendwie alles echt. Denn das Ruhrgebiet ist vor allem durch seine Malocher-Stimmung berühmt geworden. Hier wurde angepackt. Ist eine große Kneipen- und Bierkultur. Oder auch eine ganz interessante Sache. Dadurch, dass das Ruhrgebiet so eng aneinander ist, die Städte sind so gewachsen, dass sie einfach aneinander gestoßen sind. Ich habe direkt an der Stadtgrenze zu Duisburg in Oberhausen gewohnt und Duisburg ist einfach die andere Straßenseite gewesen. Und ich kann hier einfach mit dem Auto eine Stunde lang geradeaus fahren und fahre durch, keine Ahnung, 10, 15 verschiedene Städte, ohne das zu merken, weil sich einfach keine Grenze, keine sichtliche dadurch absehen lässt. Und die gelben Stadtschilder, die ihr kennt, als Ortseingangs- und Ausgangsschilder, diese gelben Schilder, wo dann irgendwie steht, keine Ahnung, Kreisstadt Recklinghausen, dann steht da drunter vielleicht irgendwie noch Wanne-Eickel oder was, keine Ahnung. Die kommen tatsächlich hier aus dem Ruhrgebiet, die wurden hier erfunden, weil man sich gesagt hat, wir müssen aber doch wissen, wann die eine Stadt aufhört und anfängt und so hat man dann dies dann in der Stadt- und Straßenplanung dann mit übernommen. Also, das waren die ganzen Fun Facts jetzt am Rande. Also, ich bin jetzt in Oberhausen. Ich sitze am Zentro. Denn ich bin heute bei dem OWT, bei der Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung, direkt am Zentro. Und das Zentro hat für mich eine ganz, ganz große Bedeutung. Und jetzt fange ich auch schon direkt an, mit mir zu hadern. Ihr wisst natürlich auch, dass ich oft über Malls und Einkaufszentren ein bisschen läster, denn ich sehe dieses Mallsterben in Amerika. Und Amerika, klar, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Aber Malls haben eine gewisse Anziehungskraft. Die können auch was Tolles sein. Aber ich sehe auch die Problematik da drin, in vielerlei Hinsicht, gerade was die Stadtplanung und die Infrastruktur angeht. Dennoch ist das Zentro maßgeblich gewesen für einen Trend in Deutschland. Nämlich durch diese Riesenaktion in Oberhausen 1996 am 13. September eine Mall zu eröffnen, die es so einfach noch nie in Deutschland gegeben hat und auch im Umkreis von Deutschland einfach nie gegeben hat zu dem Zeitpunkt, hat man sich natürlich einen Namen gemacht. Und Oberhausen war plötzlich bekannt. Aber wofür sollte Oberhausen noch bekannt sein? Und wenn wir ein bisschen tiefer gucken, hat Oberhausen zwar viele museale Attraktionen auch. Der Gasometer zum Beispiel ist heute eines der wertvollsten Ausstellungsräume der Welt. Wir haben die internationalen Kurzfilmtage und dann hört es schon wieder so ein bisschen auf. Aber wie macht man so ein Produkt groß? Wie macht man aus einer Stadt ein Produkt? Und wie ist das Gefühl eigentlich? Was ist das Ruhrgebiet? Was macht das so schön? Und wie können wir den Leuten da draußen das Ruhrgebiet genau erklären? Und deswegen sitze ich heute hier beim OWT, bei der Wirtschafts- und Tourismusförderung in Oberhausen, zusammen mit Rainer Suhr, der maßgeblich für die touristischen Aktivitäten in der Stadt zuständig ist. Und ich wünsche euch einfach jetzt ganz blind Glück auf und viel Spaß mit dem Gespräch. Und ich habe mir direkt auch ein gutes Zitat überlegt, um die Folge zu starten. Und ich kriege den Text wahrscheinlich sogar noch komplett zusammen. Die Wurst auf dem Grill am Rhein-Herne-Kanal oder Pommes rot-weiß auf der Hand, ganz egal. Kannst du samstagabends ein Bierchen trinken, zwischendurch mal einem Schiffchen winken und bist du so blöde, spazieren zu gehen? Nee, halt, stopp. Nee.
Bist du so blöde, spazieren zu gehen?
Wenn bei Ebbe an
der Emscher die Winde wehen.
Genau. Ja. Ist eigentlich das Lied, was kaum einer kennt, was aber so meine persönliche Hymne auch ist, weil ich bin ja auch ein Oberhausener Kind, ja, und habe hier viel Zeit verbracht und deswegen sitze ich jetzt auch heute hier mit jemandem, der ganz viel über Oberhausen zu erzählen hat, denke ich mal, hoffe ich mal, aber wir haben ja gerade schon rausgefunden, da gibt es viel. Und zwar ist das der Rainer Suhr vom OWT, jetzt muss ich das leider mal ablesen, vom Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung. Hallo Rainer.
Ja, hallo Stefan.
Und wir haben hier einen fantastischen Blick aufs Zentro, das haben wir ja gerade im Vorgespräch schon mal so ein bisschen beplänkelt. Wir werden wahrscheinlich noch darauf zurückkommen, warum wir hier so sitzen, aber warum sitzt du eigentlich hier? Was machst du?
Ich sitze hier, weil ich für das T bei OWT, Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung, stehe. Also ich bin für die Tourismusförderung in Oberhausen verantwortlich, mache das jetzt seit 2016 und mache das mit wachsender Freude, weil an diesem Standort im Moment so unglaublich viel Positives passiert und sich der Standort gerade so toll weiterentwickelt.
Und du hast im Vorgespräch auch gerade gesagt, du hast schon ein bisschen mehr hier in der Stadt gemacht. Du hast eigentlich einen leicht anderen Ursprung.
Ja, ich bin ja, wir machen ja jetzt gerade Podcast, da sieht man mich nicht, ne? Aber ich bin alter weißer Mann, ne? So ein End-50er. Und mit diesem Grundstück und mit der neuen Mitte Oberhausen verbindet mich ganz viel. Ich bin gebürtiger Oberhausener, habe im ersten Teil meines Berufslebens als Journalist gearbeitet und hatte das Glück, als Journalist auch die Entstehung, die Vorgeschichte, die Entstehung und dann den Bau und die Eröffnung des Zentrums begleiten zu dürfen. Kurz danach, 96 war die Eröffnung, kurz danach in 97 bin ich zur Stadtverwaltung gewechselt, ins Büro des Oberbürgermeisters. Burkhard Drescher war das damals als sein Sprecher. Später habe ich dann dort die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Onlinearbeit auch übernommen. Da haben wir natürlich die Weiterentwicklung des Zentrums eng begleitet. Das, was nicht vom ersten Tag an, nicht von 96 dabei war. Ne? Mhm. So Stichwort Aquarium, Stichwort Legoland, Stichwort Aquapark, Stichwort Musical. Das waren so Meilensteine dann im zweiten Teil des Berufslebens. Ja, und seit 2016 hier in der Tourismusförderung wirklich mittendrin mit Büro in der neuen Mitte. Jetzt auch das, was sich danach entwickelt und in der Zukunft noch entwickeln wird.
Jetzt mal eine doofe Frage, aus welcher Ecke Oberhausens kommst du?
Ich komme aus Buschhausen, das ist von hier Nein. aus nur so ein Steinwurf entfernt und so gerade eben nördlich des Kanals gewesen, nördlich des Kanals zur Schule gegangen, südlich des Kanals bei der Neuen Ruhrzeitung, bei der NRZ die ersten beruflichen Krabbelschritte gemacht, ja, und dann hat es mich über Journalistenschule und Uni in Köln zur Neuen Ruhrzeitung nach Essen die Zentrale verschlagen.
Ja, Buschhausen, da komme ich nämlich auch weg. Ach. Ich komme aus Bifang.
Also, genauer gesagt. So klein ist die Welt, ne?
So kleines Oberhausen, ne? Und du hast deinen Weg jetzt so durch die Zeitung gebahnt, durch die Stadtverwaltung, sitzt jetzt hier am Zentro und du hast ja gerade schon so ein paar Themen angesprochen. Du warst ein Sprecher gewesen, du hast journalistisch gearbeitet. Jetzt machst du aber was zum Thema Tourismus. Ist das für dich jetzt etwas Neues oder sagst du, das hat dich eigentlich in deinen ganzen Berufssparten immer irgendwie begleitet?
Also der Hintergrund ist was Neues, der Rahmen, in dem ich mich jetzt bewege. Ansonsten, die Tätigkeit ist nicht viel anders. Es geht darum, zu Netzwerken zusammenzuführen, zu kommunizieren über den Standort. Und das ist jetzt nur aus einer anderen Rolle heraus. Mhm. Viel anders ist das nicht. Das touristische Handwerkszeug, das musste ich mir natürlich erst aneignen. Ich habe ein super nettes Team mit vielen Kolleginnen und Kollegen, die das auch schon länger machen, die am Anfang die ein oder andere Nachsicht mit mir geübt haben, als ich nicht den Unterschied zwischen Zimmerauslastung und Bettenauslastung kannte. Mhm. Ein typischer Fehler für Journalisten, die fragen dann, wie viele Übernachtungen und dann verheddern sie sich in der Auslastung der nackten Betten oder der nackten Zimmer. Die Zimmerauslastung ist immer höher. Warum? Weil von Montags bis Donnerstags, wenn vor allem Business-Touristen unterwegs mhm. sind, sind das meistens Einzelschläfer im Doppelzimmer. Ja. Das heißt, ein Schläfer, 50% Bettenauslastung, aber Zimmerauslastung 100%.
Okay, macht Sinn. Aber jetzt, wenn du ein Oberhausener Jung bist, ne, und du viel dich mit der Stadt immer beschäftigt hast, dann hat man ja wahrscheinlich auch ein Wort im Kopf, was wir als Oberhausener wahrscheinlich nicht mehr hören können und wahrscheinlich auch viele Leute hier in der Region nicht mehr hören können, dann ist das Wort Strukturwandel. Das ist ja das, was die Stadt und die Region ja schon seit Jahrzehnten beschäftigt, eigentlich seitdem klar ist, dass Bergbau eigentlich ja, gar nicht mehr so.
Seit dem Ende von Eisen, ja. Kohle und Stahl.
Ja. Genau. Und jetzt mal schon mal einfach als Ergebnis vorweggenommen, würdest du sagen, dass der Strukturwandel geglückt ist oder haben wir da noch einen Weg zu gehen?
Der ist geglückt, aber wir haben noch einen Weg zu gehen. Das ist jetzt die Antwort, die du nicht hören wolltest. Ja. Ne? Wir sagen heute auch gern auf Neudeutsch Transformation, weil dieses mit dem genau. Strukturwandel so spröde ist und auch so abgenudelt, ausgenudelt
ja,
ist. Ne? Wir haben sehr viel geschafft, sehr viel richtig gemacht, wenn ich mich kneife und überlege, was war hier los, als ich so alt war wie mein großer Sohn, der ist jetzt 21, ne? Da sah das hier ganz, ganz anders aus.
Oh ja.
Und für mich gibt es auch so Schlüsselerlebnisse. Als ich im Studium war und erstmals in ein Konzert in der Arena in Oberhausen gehen konnte. Ich hatte Live-Entertainment vor, hatte mir eine Karte gekauft und bin dann nicht in die Philips-Halle nach Düsseldorf, in die Gruger-Halle nach Essen oder in die Westfalen-Halle nach Dortmund gefahren, sondern bin auf dem Nachhauseweg vom Büro praktisch hier ins Zentro-Parkhaus gefahren, bin in ein Konzert gegangen, nach dem Konzert in mein Auto gestiegen. Heute bin ich etwas moderner unterwegs, nämlich mit dem E-Bike, aber damals bin ich Auto gefahren. Ne? So, mit dem Auto nach Hause gefahren und habe gesagt, wie geil ist das denn, Live-Entertainment in der eigenen Stadt?
Ne? Ja, stimmt eigentlich, ne? Wenn man so überlegt, so die ersten großen Konzerte, die es dann hier in der Arena gab und generell auch der ganze Weg hierhin, aber lass mal einen Schritt zurückgehen, weil wir hatten ja vorhin schon off-record über die Eröffnung vom Zentrum gesprochen.
Ja.
Und du hast ja auch schon gerade gesagt, so Meilensteine, die hier passiert sind in der Stadt. Und ich persönlich, ich meine, mein Leben ist noch ein bisschen, das klingt jetzt doof, mein Leben ist noch ein bisschen jünger als deins. Das klingt wie eine Beleidigung, aber.
Nein, ich verstehe das schon.
Aber ich habe das noch so irgendwie als viel jüngerer Mensch wahrgenommen, als 96 hier das Zentrum eröffnet hat, wo ich rein zufällig reingestolpert bin, aber schon total enthusiastisch mitverfolgt habe. Oh, die Stadt bekommt wieder eine Straßenbahn zwischen Oberhausen und Sterkrade. Wenn ich nämlich zu meiner Tante gefahren bin, konnte ich jetzt endlich mit der Straßenbahn fahren. Das war ein absoluter Gamechanger und irgendwie diese Transformation, die Stadt wird plötzlich moderner und die Stadt verändert sich. War das Zentro der Meilenstein schlechthin oder sagst du, dass diese Transformation eigentlich schon viel, viel früher begonnen hat hier?
Nee, das war der Meilenstein schlechthin. Wenn wir uns anschauen, ich habe als ganz junger Journalist häufig sonntags in der Luise-Alberts-Halle gesessen, im Anschluss an Betriebsversammlungen von Thyssen Niederrhein, Thyssen Stahl, wie die auch damals hießen. Der Name hat sich häufig geändert. Oder von einem großen Maschinenbauer, der damals MAN GmbH hieß. Das war die Zeit, als im Anschluss an Betriebsversammlungen, weil die nach Betriebsverfassungsgesetz nicht öffentlich sind, dann der Betriebsrat informiert hat, was er gerade den Kolleginnen und Kollegen in der Sitzung erzählt hat. Und meistens waren das Geschichten des Rückbaus, Geschichten des Abschieds, Geschichten des Abbaus. Ich habe das als junger Journalist mitbekommen, wie sich hier Eisen, Kohle und Stahl schrittweise verabschiedet haben. Die letzte Zechenschließung war 97, auch das dann wieder so ein Meilenstein. Das ging schon viel eher los mit Eisenkohle-Stahlkrise und in einer Stadt, die früher 60.000 Beschäftigte im Montanbereich hatte, gab es dann plötzlich nur noch ein paar Tausend. Und das waren diejenigen, die dann unter anderem im Maschinenbau bei MAN GmbH unterwegs waren. Und es sind riesige Flächen mitten in der Stadt frei geworden. Ja. Und es war auch eine Zeit, wo die Stimmung in der Stadt ungefähr so trüb oder so im Moll war, wie man sich das vorstellen kann. Wenn man immer nur Hiobsbotschaften bekommt, immer nur Nachrichten des Abbaus, so der Perspektivlosigkeit. Und die Frage, was machen wir mit den Flächen, die da frei geworden sind und wie kriegen wir die Leute, die dort arbeiten oder zumindest deren Kinder wieder in Lohn und Brot. Was machen wir mit denen? Die beschäftigte ja Stadtpolitik nicht nur in Oberhausen, das ist ja kein Einzelschicksal, aber in weiten Teilen des Ruhrgebiets damals die kommunalpolitisch verantwortlichen Frauen und Männer. Und wir kamen da in eine unfassbar schwierige Zeit. Das war die Zeit der Wende. Deutschland freute sich, Deutschland feierte sich, dass die Mauer aufging, dass die Teilung überwunden war. Das hatte für die Aufgabe Strukturwandel oder Transformation im Ruhrgebiet allerdings den Pferdefuß, dass Fördermittel für große industrielle Ansiedlungen, auf die hatte man geschielt, zunächst mal in den Osten ging. Heidelberger Druckmaschinen war ein Thema. Man wollte hier eine Druckmaschinenfabrik bauen. Die ist nach Brandenburg gegangen. Wir haben über Autofabriken gesprochen, die nie gekommen sind. Und über andere großindustrielle Ansiedlungen. Und irgendwann war klar, dass das passt so nicht, es muss was anderes her. Und dann kam die Idee, dass die Zukunft der Stadt liegen könnte in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft. Um es jetzt konkreter zu machen, du hast gesagt, das Zentro war das der Auslöser. Ja, das Zentro war ja von langer Hand geplant und so angelegt. Es ging ein klein bisschen eher los. Für mich war so der Schlüsselmoment einer, wo sich viele Leute an den Kopf gepackt haben. Eröffnung des Gasometer in 94 als Ausstellungshalle, also 2 Jahre vor der Eröffnung des Zentro. Und da gab es einen Oberbürgermeister, der später mein Chef wurde, der Burkhard Drescher, und der beschrieb bei der Eröffnung das folgende Szenario. Stellen Sie sich mal vor, in 10 oder 20 Jahren kommt ein junges Paar ins Reisebüro. Das gab es damals noch. Ne? Heute gibt es auch noch Reisebüros, aber die jungen Paare buchen vielleicht eher online, auch einen Oberhausen-Trip. Stellen Sie sich mal vor, die kommen ins Reisebüro und wollen eine Städtetour machen und überlegen sich, ob sie nach London, Paris oder Berlin fahren. Und die freundliche Mitarbeiterin im Reisebüro sagt, wie wär's denn mit Oberhausen? Und da wollte er hin. Es gab gleichzeitig ein Plakat, das in der Stadt überall hing. Da war drauf auf dunkelblauem Grund das Brandenburger Tor, der Eiffelturm und ich glaube das Kolosseum, jeweils in einer Farbe gemalt. Und aus diesen drei Farben zusammengesetzt stand der Gasometer groß daneben und darunter stand Willkommen im Club, also im Willkommen im Club der Städtereiseziele. Ne? Zu einem Zeitpunkt, als 40.000 Menschen im Jahr nach Oberhausen zum Übernachten gekommen sind. Das war schon, sagen wir mal, vorsichtig beschrieben oder wohlwollend beschrieben, war das sehr mutig oder sehr vorausschauend. Andere haben auch gesagt, jetzt schnappt er komplett über, der Burkhard Drescher. Das war so das Schlüsselmoment, wo zum ersten Mal beschrieben wurde, wo wollen wir hin? Und alles, was danach folgte, das Zentro, wobei die neue Mitte ja häufig auf das Einkaufszentrum verengt wurde, von Anfang an war das ja ein Einkaufs- und Freizeitzentrum. Also da gehörte von Anfang an die Promenade dazu. September 96 dann zusammen eröffnet. Die Arena, das Zentro, die Promenade, der große Food Court, Coca-Cola-Oase, das Kino. Das waren die ersten Schritte und das waren im Nachhinein auch ziemlich schlaue Schritte, weil das Einkaufsverhalten sich ja seitdem massiv geändert hat. Das heißt, es wurde neben dem reinen Einkaufen, dem Shopping, sofort auch so ein Einkaufserlebnis dazugesetzt. Und das ist etwas, was bis heute bei uns sowohl die Tagesbesucherschaft als auch die Übernachtungsgäste anzieht und was das trägt.
Ja.
Und das war so der Anknüpfungspunkt. Das war der erste ganz große Wurf. Und wenn man ein großes hat, dann kommen die kleineren, kommen dann von alleine, ist falsch. Das, in die Situation kommen wir so ganz, ganz langsam rein, so 30 Jahre danach, knapp 30 Jahre danach. Aber es wird leichter, weitere Attraktionen anzusiedeln, wenn schon was da ist. Also das Zentro war der Magnet, der Anknüpfungspunkt für vieles, was danach kam.
Und was ich total spannend finde, ist, dass das Zentro 1996 seinerzeit auch unglaublich voraus gewesen ist. Also es gibt ja viele Elemente aus der Mall, die, jetzt muss ich lügen, aus einer amerikanischen oder englischen Mall.
Aus einer englischen Mall in das, Sheffield. Ne? Der Eddie Healy, der Vater und Investor des Zentro, kommt aus Großbritannien und der hat so eine Blaupause fürs Zentro schon mal in Sheffield, auch einem Stahlstandort. Da wurde der Film ganz oder gar nicht gedreht, wo die Hosen runtergelassen werden. Ne? Der hat das da schon mal gemacht und ausprobiert.
Ja, und wenn man so Bilder mal sieht, also das kann man ja auch noch googeln, da sieht man schon viele Inspirationen. Ich glaube, die Coca-Cola-Oase ist da irgendwie so spiegelverkehrt. Ja. Also es gibt so wirklich total viele Elemente, wo man sagt, ja, das kennt man. Aber wenn man dann so die Läden sich nochmal reflektiert, was ich immer noch ganz präsent im Kopf habe, ist zum Beispiel, damals war es noch Tengelmann, Charlie's Farm. Das war so ein unglaublich guter Laden, den man heutzutage wahrscheinlich wieder bauen würde, weil man merkt, wie du schon gerade angesprochen hast, dass das Kaufverhalten sich verändert, die Leute eigentlich eher ein Erlebnis haben möchten. Und für vor fast 30 Jahren eröffnet, der Laden hat, weiß ich gar nicht mehr, so 3-4 Jahre, glaube ich, nur gehalten. Da war recht schnell weg. Aber der hatte Animatronics, der hatte Show-Elemente, Interaktives, alles war thematisiert. Diese Bimmelbahn, die komplett durch den Laden fuhr. Das war so, wow, mindblowing. Aber klar, ich glaube, einfach zu früh dran.
Das war zu früh und der Standort war falsch. Tengelmann hat damals was sehr Schlaues gemacht. Die haben gesagt, wir probieren hier was aus. Ja. Das haben viele gemacht. Das Zentro hat mit der Eröffnung ganz viele auch internationale Einzelhandelsketten zum ersten Mal hier auf den deutschen Markt gebracht. Manche Systeme haben funktioniert, manche haben nicht funktioniert. Ja. Manche gibt es bis heute und viele sind verschwunden aus Oberhausen, aus Deutschland oder ganz, weil sie pleite sind. Ne? Das war ein riesiges Experimentierfeld. Voll. So eine große, ja, vergleichsweise amerikanische oder vom Geld her eigentlich britische, aber von der Anmutung her amerikanische Mall. Man hat hier vieles ausprobiert und was du gesagt hast, mit dem Experimentierfeld, ja, man hat von Anfang an das Thema Freizeit mit dazu gepackt. Und das haben viele Einkaufszentren mühevoll nachbauen müssen. Ne? Mhm. Wenn man heute mit dem geänderten Einkaufsverhalten unterwegs ist, ich kenne führende Manager von Unibail Rodamco Westfield, das ist der Konzern, zu dem das Zentro heute gehört, die sagen, naja, meine Hose, die kaufe ich im Zweifel, weil ich nicht viel Zeit zum Shoppen habe, vielleicht online, bestell die in 3 Größen und schick 2 zurück. Das ist zwar jetzt, sagen wir mal, für den ökologischen Fußabdruck nicht die beste Art des Einkaufs, aber eine sehr bequeme Art, ne? Weil es doch sehr unbequem ist in so einer Mall, wenn man unterwegs ist, ne? Ja. Schuhe aus, Gürtel auf, Hose runter, Portemonnaie, Handy, alles fliegt raus, muss man ablegen. Also zu sagen, wir gehen beim Einkaufen dahin, wo wir Einkaufen mit einem Shopping-Erlebnis verbinden können. Das Shopping-Erlebnis beginnt, indem man irgendwie nur ein Cappuccino oder ein Eis nimmt, ne? Aber es endet nicht dort, wo man nach dem Einkauf im Konzert ist, im Kino ist oder demnächst auch wieder das Musical in Oberhausen besucht. Ja. Oder zwischendurch mit der Familie einen Stopp im Sea Life macht, im Legoland macht, schwimmen geht. Gut, beim Einkaufen zwischendurch schwimmen nicht, aber für Tagesbesucher gilt das durchaus. Ne? Die niederländische Familie, die mit ihren Kindern erst von 10 bis 13 Uhr im Aquapark ist, sich föhnt und dann in die Mall geht und abends zum Abschluss, bevor sie wieder nach Hause fahren, an der Promenade noch was Leckeres essen. Ja. Das Riesenrad, das komplette Angebot, was wir in der Umgebung haben, Klettergarten, Tri-to-Tri, Besuch im Gasometer, all das kann man hier mit verbinden. Es ist Shopping plus Freizeitvergnügen, ja.
Ja. Das war ja auch dann, wie du schon gerade gesagt hattest, ein gutes Druckmittel für die umliegenden Attraktionen. Ich weiß noch ganz genau, dass das, ich glaube, kurz nachdem das Zentrum eröffnet hatte, das Rhein-Ruhr-Zentrum, ich glaube, die älteste Mall oder sogar die erste Mall in Deutschland irgendwie, also die, da gibt es so ein paar sagenumwobene Daten, aber wenn man jetzt so das Rhein-Ruhr-Zentrum sich heute anguckt, ist es auch da leider in der Zeit leider ein bisschen stehen geblieben. Aber die haben dann kurz nach der Eröffnung hier im Zentrum gesagt, okay, wir machen das jetzt auch. Wir machen jetzt Essen. Und dann kam der Food Court, dann kam Festival Garden.
Genau, das haben viele dann, viele Malls dann gemacht. Ne? Oder die Bowlingbahn dazu.
Genau,
oder das Kinderspielparadies, die Tobebox oder wie auch immer die heißen. Ne?
Ja.
Das ist der Weg, den viele dann so nachträglich gegangen sind. Und das hat man hier von Anfang an gemacht. Entweder sehr vorausschauend oder intuitiv oder einfach mit viel Glück.
Ja, und jetzt versuchen wir uns mal einen Schritt von der Mall wegzubewegen, weil Mall ist ja nicht alles, auch wenn das ein guter zentraler Anlaufpunkt ist und ich denke mal gerade für Oberhausen auch diesen zentralen Anlaufpunkt für die Touristen geschaffen hat, weil die Innenstadt ist jetzt vielleicht nicht so interessant für Touristen wie vielleicht jetzt, ich sag mal, eine Essener Innenstadt mit dem Dom noch oder ja, Punkt. Mehr Innenstädte hier im Ruhrgebiet fallen mir gerade gar nicht ein. Dortmund als Einkaufserlebnis vielleicht noch maximal. Aber Oberhausen hat ja so viele andere tolle Attraktionen, wie zum Beispiel den Gasometer. Und für die ZuhörerInnen, die noch nie im Gasometer gewesen sind, kann ich nur empfehlen, geht da mal rein. Das ist wirklich die spannendste und interessanteste Ausstellungsfläche, die es gibt. Ein 100, fast 120 Meter hoher so eine Coca-Cola-Dose eigentlich, wenn man so möchte, mit einem luftleeren Raum innen drin und innen drin sind sowohl als Ausstellungen, auch Installationen. Was war das denn damals, was ich da zum allerersten Mal gesehen hatte? Der Traum von Seen.
Der Traum vom Sehen war die Geschichte des Fernsehens.
Genau, richtig. Das war eine meiner ersten Ausstellungen, die ich da drin gesehen hatte und bin bis heute eigentlich noch verblüfft, wenn man da so reingeht, steht auf dieser Metallplattform, die so im unteren Drittel irgendwie installiert ist und man guckt in diesen luftleeren Raum da hoch und hört diese fantastische Akustik und so weiter. Ich könnte jetzt noch hier die ganze Zeit schwärmen über die Attraktionen von Dingen, aber meine Frage zielt darauf hinaus. Wir haben die Mall als Mittelpunkt und wir haben diese anderen Attraktionen drumherum, die du auch schon erwähnt hast. Das Legoland, das Sea Life, der Zentropark in verschiedensten Ausführungen, zukünftig vielleicht auch mal dann mit dem Karls Erdbeerhof, wenn er dann kommen mag. Wir haben jetzt, wenn ich hier durch die Wand gucken könnte, noch Topgolf, auch eine Deutschland-Neuheit und ein Ding, was man nicht übersehen kann. Also das ist ja noch auffälliger als der Gasometer hier gegenüber. Wie wichtig ist es denn, dass man so eine Durchmischung hat im Portfolio an Attraktionen, dass man seine Zielgruppe auch irgendwie erreicht?
das ist aus meiner Sicht essentiell. Und das ist auch vielleicht eines der Geheimnisse, warum das bei uns in Oberhausen gerade so klasse funktioniert. Es gibt Städte, die aus sich selbst heraus ein Magnet sind, ne, für Touristen. Das sind in der Regel historische Ensemble, die kann man nicht nachbauen. Ne? Das ist Rothenburg ob der Tauber, das ist Heidelberg. Das sind mittelalterliche Städte, die ziehen von alleine. Dann gibt es Standorte, die ziehen durch ihre Urbanität, ihre Größe, durch das kulturelle Angebot. Und das sind dann Städte, die sich auch geschickt in Richtung Städtetourismus weiterentwickeln, weil sie aus den Ansätzen, die sie haben, dann was Schlaues machen. Hamburg, Berlin, München.
Ja.
Und dann gibt es die Städte, die jungen Destinationen, davon gibt es nicht viele, so wie Oberhausen, ne? Bei denen ursprünglich nichts war. Und erinnern wir uns daran, vor 96 gab es ja außer dem Gasometer nichts. Und vor zwei Jahre vorher, ab 94, als der Gasometer kam, davor so ziemlich fast keinen Besuchsgrund. Man war stolz, dass man hier die älteste Eisenhütte des Ruhrgebiets hat, die St. Antoni-Hütte. Aber selbst die war zu dem Zeitpunkt noch nicht mal touristisch inszeniert. Da konnte man hingehen und sagen, aha. Man ist dann aufgebrochen und hat gesagt, wenn man unterwegs sein will beim Thema Freizeit und Tourismuswirtschaft, ja, dann muss man sich so aufstellen, dass die Leute kommen. Wir haben den Besuchermagneten von vornherein gehabt. Dieses größte Einkaufs- und Freizeitzentrum steht immer in allen Texten, auch ab 96, da steht nie Einkaufszentrum, da steht immer Einkaufs- und Freizeitzentrum, weil man hier seine Freizeit verbringen kann. Und dann kam es darauf an, drumherum schlau und intelligent und vorausschauend und vor allem vielseitig, ja, Attraktionen auch anzusiedeln. Die Stadt ist da in Vorleistung getreten mit dem Gasometer, die hat aber auch unmittelbar zur Zeit des Zentrobaus beispielsweise die Ludwig-Galerie, Schloss Oberhausen, hergerichtet als Museum und als anerkannten Kunstort. Die hat viel Geld in ihr Stadttheater gesteckt, hat den Kaisergarten, den Schlosspark ertüchtigt, weil sie gesagt hat, es muss neben dem, was alles neu ist, neben dem kommerziellen Angebot, muss es auch noch das ursprüngliche Oberhausen ist falsch, weil der Gasometer war nichts anderes als ein Gasspeicher. Ne? Aber es muss das kulturelle und das bodenständige Oberhausen auch geben. Es muss auch zum Beispiel, Kaisergarten ist ein gutes Beispiel, es muss auch Angebote geben, die nicht kommerziell sind. Das Tiergehege nimmt bis heute keinen Eintritt. Das ist eine tolle Familienattraktion. Ja. Ne? Und dann drumherum Attraktionen schaffen, die dazu führen, dass Leute sagen, da fahre ich mal hin. Meistens bei uns in der Kombination, weil es etwas gibt, was es sonst in der Kombination nicht so gibt oder nicht so geballt gibt. Für diejenigen, die Oberhausen nicht kennen, sind nur 210.000 Einwohner. Das ist im Ruhrgebiet ziemlich wenig. Im Ruhrgebiet sind wir eine kleine Stadt. Würden wir in Niedersachsen liegen oder Mecklenburg-Vorpommern, wären wir schon eine ganz große. Da lägen wir dann aber auch meistens auf der grünen Wiese und hätten so eine Zentralitätsfunktion. Wir sind aber eingeklemmt zwischen ganz vielen großen Städten. Zwischen Städten, die uns auch vorher, was die Attraktivität anbelangt hat, eher erdrückt haben. Wir liegen sehr zentral am Schnittpunkt von Eisenbahnen und Autobahnen. Bis heute ICE-Bahnhof aus Amsterdam kann ich mit dem Zug, wenn es keine Baustelle auf der Betuwe-Linie gibt, schneller in Oberhausen sein als mit jedem Auto. Wir haben also eine exzellente Verbindung in die Niederlande. Wir haben aber auch immer noch eine direkte ICE-Verbindung zum Beispiel nach Frankfurt und fast direkt nach Warschau. Also am Schnittpunkt von Eisenbahnlinien, am Schnittpunkt von Autobahnen und drumherum ganz viele Menschen. In Oberhausen selbst nicht ganz so viele, aber das Ruhrgebiet als riesiger Binnenmarkt. Und da hat man dann begonnen, diese Attraktionen zu schaffen. Und hatte von vornherein einen klaren Plan, dass es nicht dabei bleiben soll. Also das, was hier begonnen hat mit dem Einkaufszentrum, mit dem Gasometer, mit der damals noch König Pilsener, heute Rudolf Weber Arena, mit dem Kino, mit der Promenade, das sollte ganz schnell mehr werden. Zentropark nicht zu vergessen, den vergisst man heute. Damals war er als Freizeiteinrichtung dabei. Im Moment ist er ja nicht nutzbar, deshalb vergesse ich den gerne an dieser Stelle. Auch das gehörte ganz klar zu dem Entertainment-Angebot, ja, mit dem man an den Start gegangen ist. Und dann gab es sehr, sehr schnell den Wunsch, ein Musical-Theater zu errichten. Es gab sehr schnell den Wunsch, ein Aquarium dazu zu bekommen. Es gab sehr schnell den Wunsch, so eine Wasserlage zu schaffen, also so eine kleine Marina am Rhein-Herne-Kanal, weil wo man, haben das am Eingang versucht mit den Misfits, ne? Mhm. Mit dem Schiffchenwinken, ne? Man sitzt in der Freizeit gern am Wasser, egal wo, ne?
Ja.
Und
das kann man in Oberhausen tun.
Das kann man in Oberhausen tun, auch wenn es in Anführungsstrichen nur der Rhein-Herne-Kanal ist. Aber da kommen Schiffe vorbei, da kommen Kanuten vorbei und da kommt auch mal der ein oder andere Fahrtensegler mit einem gelegten Mast auf dem Weg von Berlin durch die Kanäle bis zur Mündung des Rhein-Herne-Kanals in den Rhein hier vorbei.
Ja.
Und das war so die Idee, diese Attraktionen zu schaffen. Besuchsanlässe. Und das ist das, was so der erste Plan war. Und das ist das, was auch heute, wir haben einen Masterplan Neue Mitte und wir haben einen Masterplan Tourismus, was uns weiter treibt, zu sagen, wir können da, wo wir sind, nicht stehen bleiben. Wir brauchen weitere Attraktionen. Im Marketing ist das häufig so, dass Vielfalt gefährlich ist, weil dieses wir haben alles oder bei uns kann man alles grenzt schnell ans Beliebige. Deshalb muss man gucken, dass man das sehr klug entwickelt in bestimmte Richtungen und dass man es auch klug vermarktet, damit es nicht beliebig wird. Ne? Ja. Wir haben hier ein Angebot, was für eine Stadt dieser Größe, ich sage es nochmal, 210.000 Einwohner, in vielen Punkten überdimensioniert ist. Das passt gar nicht zu einer Stadt dieser Größe. Das passt zu einer Stadt, die eine ganz, ganz große ist. Ne? Deutschlands größtes Einkaufs- und Freizeitzentrum. Eine Arena, die 12.500 Plätze hat, war damals die erste privatwirtschaftlich betriebene Arena in Deutschland. Alle haben gesagt, das funktioniert nicht. Das sind Subventionsgräber. Nein, es hat funktioniert.
Ja.
Wir haben viele andere Attraktionen hier angesiedelt. Das Sea Life ist Deutschlands größtes Sea Life Aquarium. Merlin Entertainments mit Sea Life und Legoland zusammen, jetzt haben sie noch die Immersive Gamebox dazu gepackt, sind das erfolgreichste Freizeitcluster von Merlin Entertainments. Die sind weltweit tätig in Kontinentaleuropa. Es gibt keinen Standort, der erfolgreicher fährt im Moment als Oberhausen. Und da sind durchaus attraktive Wettbewerber wie München, wie Amsterdam und so weiter oder Paris im Wettbewerb. Auch Hamburg gibt es einen Merlin-Cluster von Attraktionen. Wir haben hier tatsächlich im Moment die höchsten und attraktivsten Besucherzuflüsse. Wir haben relativ viel von Anfang an gemacht für das Thema junge Familien. Das beginnt beim Gasometer, der jetzt nicht unbedingt eine Familienattraktion ist, aber der attraktiv ist für Familien. Das geht weiter über Sea Life, übers Legoland. Das betrifft auch Topgolf. Topgolf ist ein Thema für alle Generationen, ist für mich spannenderweise auch ein Thema, das nicht nur Freizeit, sondern auch das Business-Segment betrifft. Das ist ein ganz wichtiger Standort für das Maisgeschäft, für diejenigen, die nicht jeden Tag damit zu tun haben. Mais steht für Messen, Incentives, Kongresse und beim I streiten sich die Experten. Manche sagen Events, manche sagen Exhibitions. Ne? Also das ist das Kongress- und Veranstaltergeschäft. Das ist ein ganz wichtiger Standort für uns dafür. Und auch so die anderen Attraktionen, die dazugekommen sind zwischendurch, ne? Eine Trampolinhalle an der Marina, ein Aquapark, den die Stadt selbst errichtet hat. Das sind sehr viele Attraktionen, die sich an junge Familien oder an Familien mit Kindern richten. Karls Erlebnisdorf wird in eine ähnliche Richtung zielen.
Ja.
Und daneben sind wir ganz, ganz klar eventgetrieben. Der Hauptbesuchsanlass, warum man nach Oberhausen kommt, ist häufig ein bestimmtes Datum, ein Künstler, eine Gruppe treten hier auf, live, in der Arena oder Open Air. Wir sind dafür, dass wir ein relativ kleiner Standort sind, im Open Air Geschäft gut aufgestellt, unmittelbar hinter der Arena, aber es gibt auch große Open Airs, zum Beispiel auf der benachbarten Landesgartenschau.
Oh, das war auch so ein Punkt. Kann ich nur empfehlen.
Das war auch so ein Punkt. 99, ja. 3 Jahre nach Eröffnung des Zentro, hatten wir die Landesgartenschau hier in Sichtweite. Wenn wir zwei jetzt hier aus dem Fenster schauen, dann ist direkt hinterm Gasometer auf der anderen Kanalseite ist ein Förderturm auf dem Landesgartenschaugelände. der findet sein Zwilling in klein als Sprungturm im Aquapark. Das ist genau der Förderturm. Ne? Die Landesgartenschau hat eine weitere Attraktivität oder Aufmerksamkeit auf diese Stadt gerichtet. Also man hat sich damals schon Mühe gegeben, nicht nur alles auf die neue Mitte zu fokussieren, sondern auch die Umgebung attraktiver zu gestalten und bei Weitem nicht nur das Thema Shopping zu bespielen, sondern auch das Drumherum. Und auf dem Olga-Gelände findet heute regelmäßig Ruhr in Love statt. Das sind 20.000 bis 30.000 junge Raverinnen und Raver. Oder Olgas Rock, in diesem Jahr leider nicht, aber ab nächstes Jahr dann hoffentlich wieder jedes Jahr umsonst und draußen auf dem Olga-Gelände ein Angebot, was auch massiv von der Stadt Oberhausen unterstützt wird.
Ja, das ist alles, was du gerade gesagt hast, ne, ist witzigerweise halt auch dann, und das ist, glaube ich, für die Leute, die mich da draußen ansatzweise kennen, aber vielleicht nicht wissen, wo das alles herkommt, das ist alles meine Kindheit, das ist meine Jugend, mein Erwachsenwerden, mein Großwerden hier in dieser Stadt. Und man muss ja auch immer vor Augen halten, das hast du ja auch gerade so in einem Nebensatz gesagt, Oberhausen ist ja noch eine super junge Stadt. Also die Stadtrechte als Stadt Oberhausen gibt es ja gar nicht mal so lange. Ich weiß noch, da war das dann irgendwie das 130-jährige oder 140-jährige Jubiläum irgendwann mal. Das wurde groß in der Innenstadt gefeiert, wo man sich so denkt, so, ja okay, also wir haben jetzt hier nebenan und drumherum so Städte, die sind deutlich älter. Ja. Und Oberhausen hat sich ja aus diesem Industriezweig ja erst entwickelt zu dem, was es ja heute ist, und dass man dann seine Geschichte irgendwann auch hinter sich lässt, ist ja auch Teil der Transformation, ja, nicht des Strukturwandels, sondern der Transformation, wie wir gerade gelernt haben.
Wir können beides sagen. Beides ist richtig, ja.
Und auch des Erwachsenwerdens, also Oberhausen hat seine Zöpfe zwar abgeschnitten, aber die sind halt überall noch sichtbar, und das ist halt das, was, glaube ich, dann halt auch viele Außenstehende dann vielleicht auch interessant finden, wenn man als jemand, der hier aufgewachsen ist, dann erzählt, dass man diese Fördertürme hat, dass die Emscher, ein offener Abwasserkanal, früher hier halt offen durch die Stadt gelaufen ist oder durchs komplette Ruhrgebiet und jetzt mittlerweile renaturalisiert worden ist. Das ist ja auch schon wieder ein Thema. Ne? Also alles entwickelt sich hier so krass vor Ort oder beziehungsweise entwickelt sich fort so rum. Mhm. Siehst du für dich persönlich auch so mit deinem Oberhausener Herzen hier so einen Punkt, wo du sagst, so, oh, da bist du richtig stolz drauf, auch als gebürtiger Oberhausen, dass sich das hier so entwickelt hat, oder irgendeine Attraktion oder irgendein Fleck, wo du sagst, das kann man eigentlich nur verstehen, wenn man von hier kommt?
Also natürlich bin ich stolz drauf, dass das so gut geklappt hat. Vorhin war mal ganz zu Beginn von dir eine Frage, hat das geklappt oder seid ihr noch auf dem Weg? Es hat geklappt, aber wir sind noch auf dem Weg, habe ich gesagt. Aber es gibt so Meilensteine, die wir hier auf diesem Weg erreicht haben. Ne? Und wenn man sich vergegenwärtigt, dass das Thema Freizeit- und Tourismuswirtschaft mittlerweile zu einer auch tragenden Säule hier der Wirtschaftsstruktur in der Stadt geworden ist. Ja. Ne? Mittlerweile trägt diese Branche hier zu einem Zehntel der gesamten Wertschöpfung der Stadt bei. Um das einzuordnen, in 96, bevor es das Zentrum gab, war der Beitrag von Freizeit- und Tourismuswirtschaft zur Wertschöpfung der Stadt null. Im Schnitt von Nordrhein-Westfalen beträgt dieser Anteil, und da muss man jetzt einrechnen, da gibt es ja Gegenden, die haben eine ganz andere touristische Tradition oder sind ganz anders touristisch aufgestellt als wir. Ne? Im Sauerland, im Münsterland, auch in Teilen des Niederrheins, wo sehr viel Radtourismus gibt, wo es auch schon eine längere touristische Tradition gibt. Man sollte das nicht unterschätzen am Niederrhein Wallfahrtsorte. Ne? Das Thema Wallfahrt ist auch ein touristisches Thema. Das hat mit Übernachtung und auch mit Tagesbesuchen auch zu tun. Ne? Es gibt Gebiete, die da schon viel länger unterwegs sind, Städte, die da viel länger unterwegs sind als Oberhausen. Aber im Schnitt dieses Landes Nordrhein-Westfalen beträgt die Wertschöpfung aus Tourismus und Freizeitwirtschaft 5%. Wir liegen 30 Jahre, nachdem wir damit angefangen haben, doppelt so hoch wie der Landesschnitt. Das zeigt, wohin es bei uns noch gehen kann. Und das zeigt, dass die Entscheidung, ein wirtschaftliches neues Fundament für die Stadt auf diesem Gebiet zu suchen, auch wenn es damals ungewöhnlich klang oder mutig klang oder Kopfschütteln hervorgerufen hat, sehr richtig war. Und das ist was, worauf ich absolut stolz bin. Ich bin auch ein bisschen stolz, also nicht, weil ich das irgendwie gemacht habe, sondern das ist so stolz, ich durfte bei manchmal dabei sein, aber es ist der Stolz, eines hier Geborenen, der groß geworden ist in so einer grauen Maus, ne, grauen Mausstadt. Und heute sagen viele, Mensch, das ist ja wirklich der absolute Hotspot für Freizeitattraktionen weit und breit. Ne? Und dieser Schritt dahin, ja, der macht einen als gebürtigen Oberhausener in dieser Stadt dann doch schon ein bisschen stolz. Zufrieden nicht, weil zufrieden, wenn man zufrieden ist, hört man auf. Wir wollen ja noch ein paar weitere Attraktionen schaffen und auf dem Weg auch noch ein paar Meter zurücklegen, ja.
Ja. Wenn man jetzt den Blick nach vorne richtet, wo geht die Reise für Oberhausen hin? Ich meine, ihr macht jetzt ja schon sehr stark Werbung, auch mit einem sehr witzigen Hook, wie ich finde, mit diesem Hausen einfach ein bisschen zu spielen, mhm. Freizeithausen, Naturhausen. Mhm. Das ist natürlich jetzt die Außenkommunikation, aber wo geht so die Reise für euch auch in eurer Arbeit eigentlich hin?
Es geht dahin, dass wir sagen, es gibt noch bestimmte Nischen, die wir gerne besetzen wollen und es gibt natürlich auch noch viele Flächen in der neuen Mitte, wo wir sagen, da passen weitere Attraktionen hin. Ne? Wir haben im Moment, muss man sagen, einen unfassbaren Lauf. Also nach der Eröffnung von Topgolf, nach der Eröffnung des House of Magic, hat dann mit der Immersive Gamebox bei Merlin Entertainments eine dritte Attraktion innerhalb der letzten anderthalb Jahre neu aufgemacht. Wir freuen uns darauf, dass Karl dann nach schwierigen Entscheidungsfindungsprozessen auf verschiedenen politischen Ebenen jetzt im nächsten Jahr auch im Zentropark mit dem Bau beginnen wird, dass wir da in 26 eine Eröffnung feiern können. Wir wissen jetzt schon, dass hier in unmittelbarer Blickweite unseres Büros noch in diesem Herbst eine große Virtual Reality Attraktion eröffnen UFO, wird. Ne? Genau, Sandbox, indem wir sagen, wir sagen gerne UFO dazu. Das ist diese ehemalige Spielhalle an der Osterfelder Straße. Es sind noch so zwei, drei Geschichten in der Pipeline, über die ich heute noch nicht sprechen darf, weil die Verträge noch nicht ganz unterzeichnet sind, beziehungsweise weil diejenigen, die etwas machen wollen, sagen, sie möchten noch ein bisschen warten, damit sie an die Öffentlichkeit gehen. Wir wissen, da ist noch was in der Pipeline, wir haben einen guten Lauf und vor allem spüren wir eine ganz starke Nachfrage aus dem Gebiet von Freizeit und Entertainment. Unser Standort rückt in den Fokus von auch Entwicklern, die uns bisher nicht auf dem Schirm hatten. Und das liegt nicht zuletzt auch daran, dass wir im Moment so vieles haben, was ja im weiten Umfeld seinesgleichen sucht. Das ist ein ganz schönes Beispiel dafür ist Topgolf. Ne? Mhm. Topgolf, das sind zwei junge Männer, die aus der Schweiz kommen und die das Feld ihrer künftigen Tätigkeit sehr systematisch für sich erschlossen haben. Die kommen beide aus der Unternehmensberatung, aus einer sehr renommierten Unternehmensberatung und waren auch unterwegs im Thema Freizeitwirtschaft immer für Dritte und haben gesagt, das können wir auch selbst. Haben sich selbstständig gemacht und haben sich ein halbes Jahr Zeit genommen für die Frage, was wollen wir denn machen, wo wollen wir künftig unser eigenes Geld mitverdienen? Haben sich weltweit umgetan, bei Themen, die für sie das Arbeitsgebiet sein könnten, sind auf Topgolf gekommen, haben dann die Lizenz erworben für dieses Produkt für Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien. Also exklusiv. Es wird keinen Topgolf-Standort in diesen vier Ländern geben, ohne dass die dabei eine Rolle spielen. Und dann haben sie sich überlegt, wo fangen wir an? Zwei junge Männer, die am Zürichsee in Küsnacht ihr Büro hatten und ich glaube, die Familien wohnen da auch. Und dann haben die sich ganz Europa angeschaut und sind darauf gekommen, dass das hier der Startpunkt sein könnte. Mhm. Warum haben die das getan? Weil sie gesagt haben, dieser Standort verfügt über so exzellente Eigenschaften, Verkehrsanbindung in der Mitte Europas, haben wir gerade alles schon beschrieben, eine unglaubliche große Wohnbevölkerung in unmittelbarer Nachbarschaft und eine Anziehungskraft nach außen. Und darum haben sie das hier hingepackt. Die Tatsache, dass das Topgolf sich entschlossen hat, seine Europa-Festlandsexpansion von hier aus zu starten, hat den Fokus für viele andere auf uns gerichtet. In der vergangenen Woche habe ich gleich zwei Termine gehabt mit Menschen, die eine Idee haben für etwas, wo wir vor 10 Jahren gesagt hätten, ja, das wäre schon super cool für Oberhausen. Wenn wir da angerufen hätten, die gesagt, Ober was? Heute kommen die selbst zu uns. Ob das jetzt alles klappt, Projektentwicklung, ne, ist ein langer Atem. Ich hatte auch mal einen Chef, der gesagt hat, ein Investor ist ein Investor, wenn er investiert, nicht wenn er Pläne zeigt. Mhm. Ne? Zwischen Pläne zeigen und investieren ist es häufig ein weiter Weg. Aber das zeigt, wir haben einen tollen Fokus auf uns richten können. Und wie sich das so auswirkt für Statistiker oder Zahlenfreaks, die Zahl der Tagesbesucherinnen und Tagesbesucher kann man nicht so gut zählen, weil die kommen und gehen und es findet ja hier kein Nummernschild-Scan statt. Ne? Wir haben über die unterschiedlichen Attraktionen so eine Wahrnehmung, wie viele Menschen zu uns kommen. Messbar und auch im Vergleich zu anderen messbar ist so die Entwicklung der Übernachtungen. Die letzte Ganzjahresstatistik, die es gibt im Tourismus, ist die für 23. Die für 24 werden wir dann irgendwann im Februar, März 25 erhalten. Wenn wir uns jetzt anschauen, so ein wichtiges Datum 2010, das Kulturhauptstadtjahr im Ruhrgebiet und das Jahr 2023 ist jetzt ein krummer Betrachtungszeitraum, sind nämlich 14 Jahre, aber die bieten sich an, weil dieses 2010 einfach so ein Meilenstein auch war im Ruhrgebiet.
Das war so voll hier überall, ja. Das war Wahnsinn.
Und danach dachten ja viele, dieser Hype bricht wieder ab. Nein, das Ruhrgebiet hat es ja geschafft, das Interesse weiter auf sich zu ziehen. Ne? Die Entwicklung der Übernachtung zwischen 2010 und 2023 in Nordrhein-Westfalen 27,2% plus, im Ruhrgebiet 35,3% plus, in Oberhausen 89,2% plus. Wir haben unsere Übernachtungszahlen und das ist ein wichtiger Indikator einfach auch für die Attraktivität eines Angebotes zwischen dem Jahr 96, also der Zentro-Eröffnung und dem Jahr 2023 um 818% gesteigert, also verachtfacht. Ne? Früher gab es kaum einen Anlass nach Oberhausen zu kommen, uns hier zu übernachten, außer Family und Friends. Ne? Mhm. Das war runder Geburtstag, das war Taufe, das war Hochzeit, manchmal auch ein Todesfall und dann gab es so ein ganz bisschen Business-Tourismus in den Ausläufern der Montaneisen-Kohle-Stahlindustrie. Heute gibt es ganz viele Reiseanlässe und ja, unser Bemühen muss dahin gehen, weitere Anlässe zu schaffen.
Ja.
Oder etwas zu schaffen, das beantwortet vielleicht auch eine Frage, die du vorhin gestellt hast, wo wir noch hinwollen, durch eine Vielfalt von Angeboten für eine Anziehungskraft zu sorgen. Auch Angebote, die es vielleicht manchmal an anderer Stelle gibt, aber nicht so geballt. Oberhausen ist eine kleine Stadt, man kann hier sehr viel fußläufig miteinander erreichen. Von hier aus erreichen, miteinander ist falsch. Ne? Natürlich auch miteinander, wenn man unterwegs ist, gemeinsam, aber man kann von hier aus sehr viel, wenn man einmal da ist, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß oder mit dem Rad verbinden. Das sind alles keine Entfernungen vom Kaisergarten bis zum Haus Ripshorst oder bis zur Burg von Dann. Wir haben vorhin gesagt, es gibt hier nicht viel historische Gebäude. Ein bisschen was gibt es. Mhm. Eine alte gotische Wasserburg, das Schloss Oberhausen. Von da aus zur anderen Ecke der Attraktionen oder des Netzwerks der Attraktionen sind das zu Fuß eine knappe halbe Stunde mit dem Rad, 10, 15 Minuten oder 12 Minuten. Das Ziel ist es, durch ein eng gewobenes Netz von Attraktionen so einen Effekt hervorzurufen, den wir kennen, wenn wir in eine Großstadt, in eine Metropole fahren. Wenn du mit Freunden oder Familie sagst, ach, wir wollen eine Städtetour machen, nach Berlin, nach Paris, nach London, hast du zwei Nächte, das reicht gar nicht. Da ist so viel, was man gucken möchte. Man muss eigentlich länger bleiben. Ne? Und die Strategie hier ist zu sagen, wir haben nicht die Anziehungskraft, die diese Metropolen aus ihrer Geschichte, aus ihrer Baugeschichte, aus ihrer Urbanität heraus entwickeln. Aber wir haben eine Anziehungskraft von vielen Attraktionen und Anlässen, dass die Leute sagen, naja, nächstes Jahr im Mai ist ein geiles Konzert in Oberhausen. Das, der Künstler oder die Künstlerin singen zwar auch dort oder dort, aber ich fahre nach Oberhausen, weil davor und danach kann ich hier noch coole Sachen in der Stadt machen. Und das Ziel ist es halt, die Leute dazu zu bewegen, länger zu bleiben oder öfter zu kommen, weil sie noch was gesehen haben, wo sie gesagt haben, ach, das möchte ich auch unbedingt noch mal schaffen oder erleben.
Ja, das ist ganz spannend, weil Nein, spannend ist auch wieder, das wiederholt sich mal zu sehr, aber wie kann ich es anders formulieren? Mir fehlen so ein bisschen die Worte dafür. Es ist interessant, einfach zu hören, dass jetzt zum Beispiel in dem letzten Absatz, über den wir jetzt gerade gesprochen haben, das Centro jetzt keine Rolle mehr spielte, sondern vielmehr die Stadt wieder im Fokus stand, weil für mich im Hintergrund immer so eine ganz große, das klingt jetzt nach Kapitalismuskritik, aber so ein bisschen so eine Kritik auch an den Freizeit, an das Freizeitwirken einer Mall so im Hinterkopf schwebt. Und man sieht ja in Amerika die Dinger, die kollabieren da ohne Ende. In Deutschland haben wir auch so eine kurze Phase gehabt, so nach Corona, wo viele Malls gestrauchelt haben. Man sieht, das erwähnte Rhein-Ruhr-Zentrum ist in einem sehr schlechten Zustand. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, die letzten Investoren sind, glaube ich, auch schon wieder abgesprungen, die eigentlich auch ein ganz großes Konzept und eine schöne Vision eigentlich für die Anlage hatten. Das Centro ist eines der wenigen Orte, wo ich sagen würde, das funktioniert durch die schiere Größe, aber wahrscheinlich auch durch die von dir genannten Faktoren drumherum, durch die Stadt, durch die Fußläufigkeit, durch die weiteren Attraktionen, macht es Sinn, sich langfristig aus der neuen Mitte rauszubewegen und zu sagen, wir haben eigentlich die Attraktion auch noch an anderen Standorten in der Stadt? Oder sagst du, das bietet sich hier gerade an, weil es der Ankerpunkt eigentlich ist, weil die Leute das als erstes im Kopf haben, wenn die Stadt Oberhausen im Sinne haben?
Ja und nein. Es bietet sich an, vieles in der Nachbarschaft zu entwickeln. Einmal, weil es geografisch das leichter macht, zum anderen, aber auch, weil hier in unmittelbarer Nachbarschaft noch eine Menge Platz ist. Mhm. Wenn man sich ein Luftbild der neuen Mitte anschaut, dann sieht man, es gibt hier eine Menge Freiflächen. Mhm. Freiflächen, die man in vielen Teilen der Stadt ansonsten gar nicht hat. Das ist immer noch eine Folge des Strukturwandels oder des Transformationsprozesses. Es sind Flächen von der Eisen-, Kohle- und Stahlindustrie freigemacht worden, die heute nicht besetzt sind, wo man sich überlegt, da kann man noch was machen. Die Stadt hat dazu mit den, auf Neudeutsch sagt man immer Stakeholdern, also mit allen Beteiligten des Prozesses, breit angelegte Beteiligung angelegt und gesagt, wo wollen wir denn hin? So ein Fahrplan für die Weiterentwicklung. Da gehört zum Beispiel dazu, dass die großen Parkplatzflächen hinter der Arena oder zwischen Arena und Gasometer, die gerne für Open Airs genutzt werden, vielleicht auch künftig Standorte werden für permanente Freizeit- und Tourismusattraktionen. Das heißt natürlich, dass dann da kein Open Air mehr stattfinden kann, ne? Aber das ist 5-6 Mal in der Saison der Fall. Wenn man da eine dauerhafte Attraktion hat, ist das natürlich viel nachhaltiger für den Standort. Die Kolleginnen und Kollegen in der Rudolf-Weber-Arena mögen es mir nachsehen, aber ich halte das für einen richtigen Weg. Außerdem wird es immer noch Alternativen geben, wo man Open Air in Oberhausen machen kann. Nur vielleicht für die nicht ganz so praktisch direkt hinter der eigenen Heimatadresse.
Das stimmt.
Wir werden auch versuchen, weitere Attraktionen in die Stadt reinzutragen. Ich habe vorhin gesagt, es gibt Dinge, die in der Pipeline sind. Eins ist sehr konkret. Wir werden im kommenden Frühjahr eine zusätzliche Attraktion für Besucherinnen und Besucher in der Stadt haben, die sich genau nicht in der neuen Mitte befindet. Es gibt auch außerhalb der neuen Mitte, teilweise nicht sehr weit entfernt, auch heute Gründe, die Stadt zu besuchen. Das sind dann ganz häufig historische Gründe oder welche, die mit Industriegeschichte zu tun haben. Burg Vondern habe ich schon erwähnt, ist von hier aus gar nicht weit entfernt, liegt im Stadtteil Osterfeld in einer sehr isolierten Lage zwischen Eisenbahn, Rhein-Herne-Kanal und Autobahn, ist die älteste und besterhaltene gotische Wasserburg nördlich des Main. Ist für Geschichtsfreaks auf jeden Fall ein Ziel. Es gibt die St. Antoni-Hütte, haben wir auch schon erwähnt, älteste Eisenhütte des Ruhrgebiets, sozusagen der Ursprung der Industrialisierung im Ortsteil Klosterhardt. Da hat der Landschaftsverband Rheinland viel unternommen, um nicht nur die Reste, die dort sind, sichtbar, sondern auch erlebbar zu machen. Da gibt es einen kleinen industriearchäologischen Park. Wir als Stadt bemühen uns in Holten, das ist der älteste Ortsteil Oberhausens, jetzt auch die Stadtgeschichte sichtbar zu machen. Da gibt es ein Kastell, da gibt es Reste einer alten Wasserburg, da gibt es Fachwerkgässchen. Leider nicht so wahrnehmbar wie in mittelalterlichen Städten, weil dazwischen eine Menge Baubesünden sind. Ne? Aber da geht man jetzt ran, um das sichtbar zu machen und in Wert zu setzen. Und direkt am Hauptbahnhof findet im Moment ein unglaublich spannender Prozess statt. Da gibt es schon lange das Rheinische Industriemuseum mit der Zentrale der aller LVR-Industriemuseum, die Zinkfabrik Altenberg. Und die befindet sich im Moment in einem Umbau, in einem sehr massiven Umbau. Da entsteht mitten in der Stadt und in der alten Mitte, nämlich am Hauptbahnhof in Oberhausen, ein unfassbar schönes, großes, modernes Museum. Ein Museumsneubau mitten im Ruhrgebiet. Neubau ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil da gab es schon was, aber man wird das, was da vorher war, nicht wiedererkennen. Das ist fast von null angefangen. Das bedeutet, man bemüht sich schon, die Besucherinnen und Besucher auch auf andere Ecken und auf andere Stadtteile aufmerksam zu machen. Nur eins dürfen wir nicht verkennen. Die Besuchermagneten und die Hauptbesuchsanlässe sitzen da, wo wir jetzt gerade sind, hier in der neuen Mitte. Wir können versuchen, die Radien zu vergrößern. Auch Topgolf ist schon eine Vergrößerung dieses Radius. Das ist eine Attraktion sozusagen in der zweiten Reihe. Aber wir können die Besucherinnen und Besucher nicht bevormunden. Wenn die hierhin wollen, dann kommen die hierher. Genau. Und das führt zwangsläufig dazu, dass viele Attraktionen sich auch künftig weiter im unmittelbaren Speckgürtel des Zentrum ansiedeln werden, auch weil hier besonders viel Platz dafür ist.
Ja, und den Platz, den du gerade angesprochen hast, vielleicht so als letzter Themenblock, der mir gerade spontan noch einfällt. Die gegenüberliegende Straßenseite hat ja auch, Aufs und Abs. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass dann irgendwann diese Schlagzeilen kamen, der gläserne Mensch kommt nach Oberhausen. Mhm. Oh, Vision. Es wird ein großer Themengesundheitspark mit Gewerbe, mit einem großen See. Es soll ein künstlicher Strand entstehen. Wohnungen. Also alles war da geplant. Und ich habe das mit voller Begeisterung dann damals nachverfolgt. Und irgendwann hieß es dann, das machen wir jetzt nicht mehr. Das wird dann nicht mehr durchgeführt.
Ich kann mich da auch sehr gut dran erinnern, weil ich damals beruflich sehr viel damit zu tun hatte. Das waren Pläne, die man sich in der Stadt Oberhausen im Rathaus ausgedacht hat, um das Thema Zentro weiterzudenken, auch in die Richtung Wissenschaft, Forschung, Zukunftstechnologien. Dahinter steckte natürlich auch, auf dem Gelände gibt es ein Fraunhofer-Institut. Oberhausen ist bis heute keine Universitäts- oder Fachhochschulstadt, aber dort gibt es zumindest einen sehr starken forschenden Nukleus. Und das war der Versuch, Zukunftsthemen neben dem reinen Shopping, Konsum und Freizeit auch nachhaltig an diesem Standort zu entwickeln. Die gläserne Flugzeugfabrik war so ein Gedanke, eine Zukunftstechnologie, Fliegen, der gläserne Mensch im Zusammenhang mit Medizintechnik, der Erforschung des Hirns, des Menschen, des Wesens an sich. Der Gedanke war für meine Begriffe unfassbar gut, da stehe ich auch immer noch hinter. Gescheitert ist es an einem strikten Regelwerk in diesem Land und vielleicht auch an, sagt man es leidenschaftslos, an politischen Mehrheiten und Prioritäten. Es machten sich zu dem Zeitpunkt drei Flächen im Ruhrgebiet gleichzeitig auf den Weg, etwas zu tun, was es bis daher nicht gab. Das eine war hier Oberhausen mit seinem Zukunftspark O-Vision. Das zweite Großvorhaben in unserer unmittelbaren Nachbarstadt war der Versuch aus Zollverein der stillgelegten Zeche ein Denkmal der Industriekultur und dann schließlich auch Welterbe zu machen. Und das dritte Großvorhaben in Dortmund am Phoenixsee war das alte Gelände Phoenix Ost hieß das, glaube ich, auch einer Freizeitnutzung zu unterziehen. Alle drei, also Phoenix, Zollverein und O-Vision, Großprojekte von Dekadenformat mit erheblichem Förderbedarf der öffentlichen Hand und dafür gab es Geld auch aus Brüssel. Es war aber klar, dass es nur zwei von dreien geben kann. Und Oberhausen hatte zu der Zeit den massiven Nachteil, dass es in der damals verantwortlichen Landesregierung wenig Sympathien für diesen Standort gab, mehr für das Thema in Essen und für Dortmund. Und dass gleichzeitig auch gern gesagt wurde, ja, da ist ja schon so ein Riesenklotz und da müssen wir nicht nochmal daneben fördern. So
unter Motto, spielt doch erstmal mit dem einen fertig, bis das
so,
nächste kommt.
So ungefähr grob verkürzt. Dass vieles davon, was im Konzept von O-Vision drin stand, klug und richtig war, hat sich nachher an anderer Stelle gezeigt. Der Medizincampus, der später mit Unterstützung des Landes im Umfeld der Universität Bochum errichtet wurde, trägt ganz, ganz viele parallele Züge zu dem, was O-Vision und der gläserne Mensch machen wollten. Das war alles nicht falsch. Es kam vielleicht zum falschen Zeitpunkt an der falschen Stelle mit den falschen Gesprächspartnern beim Land.
Ja, aber es ist wirklich spannend, ne? Dass man diese Ideen hat, hier viel jongliert und dass diese O-Vision, um das mal mit dem schrägen O mal wieder voranzusetzen, die Ideen, trotz nachdem das Kernstück hier in der Region eigentlich weggebrochen ist, nämlich die Industrie, trotzdem die Leute weiter noch Bock hatten zu sagen, okay, lasst uns was draus machen. Mhm. Und was ich immer noch auch eingerahmt habe, tatsächlich an der Wand zu Hause, ist, das kriege ich nicht mehr Wort für Wort auf die Kette, aber die Rede von Frank-Walter Steinmeier bei der Zechenschließung von Prosper Haniel vor ein paar Jahren, wo er gesagt hat, wir haben jetzt, hier ist jetzt Schicht im Schacht, wir werden jetzt die letzte Schicht verfahren und wir haben es auch früher geschafft, hier Berge zu versetzen, sprichwörtlich Berge zu versetzen, und das wird uns in der Zukunft auch noch gelingen, und deswegen lasst uns in eine neue Schicht verfahren.
Ja.
Und diese neue Schicht ist eigentlich so ein bisschen genau das, was man hier gerade sieht, dieser Umschwung, der schon stattgefunden hat, der aber, wie du auch schon oft erwähnt hast, es ist noch lange nicht fertig, es wird noch viel passieren. Vielleicht so eine letzte Sache, um das abzuschließen, weil wir haben jetzt ja das Freizeitangebot, wir haben eure Arbeit, wir haben die Außenkommunikation, wir haben die Übernachtungsgäste, wir haben aber auch ein verändertes Freizeitverhalten. Und das ist ja gerade durch Corona natürlich jetzt, auch wenn das immer noch blöd immer noch ist anzusetzen, weil eigentlich möchte man mit dem Thema ja abschließen, aber trotzdem muss man ja immer noch im Hinterkopf haben, es hat sich ja trotzdem in dem Verhalten der Menschen was passiert, und zwar die Leute wollen ja mehr raus, also es hat uns ja allen wahrscheinlich im Tourismus einen Boost gegeben. Ist das für euch spürbar und wie geht ihr mit solchen Veränderungen beim Freizeitverhalten auch für euch jetzt hier bei der OWT um?
Ja, also das ist spürbar. Wie gehen wir als OWT um? Also für uns ist das häufig ja nicht steuerbar. Wir haben darauf keinen Einfluss. Wir haben starke Partner, die selbst ihr Marketing machen, die selbst ihre Regeln aufstellen. Aber im Netzwerk beobachten wir, dass wir beispielsweise in 23, dem ersten Jahr, das ja mal nach einer sehr starken Durststrecke in der Freizeit- und Tourismuswirtschaft, in der Gastronomie, das erste Jahr ohne Lockdown, dass man dort einen unglaublichen Nachholbedarf feststellte. Wir haben in Oberhausen bei den Übernachtungen in 23 gegenüber 22 um 13,9% zugelegt. Um das einzuordnen, im Ruhrgebiet, das ganze Ruhrgebiet hat um 2,2% zugelegt und Nordrhein-Westfalen um 0,6%. Wir nochmal zur Erinnerung 13,9. Es gab einen unfassbaren Nachholbedarf, was zum Beispiel daran lag, dass es Konzerte gab, die in der Arena den dritten Nachholtermin hatten, ne? Die in 20 stattfinden sollten, in 21 nicht und dann in 23 dann endlich stattfanden. So voll war ein Arena-Kalender davor und danach nie wieder. Im Moment merken wir, dass es ganz schwer ist, mit diesem unfassbaren Schub aus 23 weiter so hohe Übernachtungszahlen zu erzielen. Wer so outperformt hat gegenüber der Umgebung, ne, muss irgendwann mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Im Moment sehen wir, dass wir so auf dem Niveau von 23 weiterfahren. Die zweite Jahreshälfte ist bei uns immer die stärkere. Wir werden ein leichtes Plus holen, aber das Plus der anderen wird in diesem Jahr stärker sein als bei uns, weil das der Basiseffekt ist, ne? Aber das spiegelt einfach, die Leute wollen wieder. Man muss aber auch berücksichtigen, dass neben dem man kann und man darf wieder, man muss keine Maske tragen und man kann wieder ohne Zugangskontrollen oder Zugangsbegrenzung in die Attraktionen rein, es für ganz viele Menschen eine unglaublich schwierige finanzielle Situation ist. Wir haben lange Zeit eine sehr hohe Inflation gehabt, eine Inflationsrate, die über den durchschnittlichen Gehaltssteigerungen lag. Wir haben alle erlebt mit der erst der Corona, dann der Ukraine und der Energiekrise, dass das Geld im eigenen Portemonnaie irgendwie schneller schwand, als man sich das vorher hat vorstellen können, was dazu führt, dass, wenn das Geld knapp ist, Ausgaben in Freizeit oder in Reisen vielleicht diejenigen sind, die man als erstes in Frage stellt. Auch, das hat das Centro zum Teil gemerkt, in einigen Branchen bestimmte Waren nicht mehr so stark nachgefragt werden, wenn in einem erheblichen Teil der Bevölkerung das Geld halt nicht mehr so locker sitzt. Ne? Dann wird halt der Pullover ein Jahr länger getragen, bei den Schuhen ist es schwieriger, wenn sie aus dem Leim gehen. Ne? Aber das merkt man schon. Es gibt viele Menschen, die sich das leisten können, die sich freuen, die das genießen können. Das gönnen wir denen auch von ganzem Herzen, weil davon leben wir auch in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft. Wir müssen uns immer vor Augen führen, dass es bei vielen Menschen schlicht und einfach nicht mehr dazu reicht. Umgekehrt profitieren wir da von einem Effekt, naja, wenn es nicht dazu reicht, 2 Wochen oder 10 Tage mit der Familie in Urlaub zu fahren, dann macht man sich vielleicht 3 schönere Tage in der Umgebung oder man macht mehr Tagesausflüge. Das heißt, das, was bei uns zu Schwierigkeiten in der Nachfrage führen kann, kann umgekehrt gleichzeitig gerade auf diesen Standort, weil er so nah und so vielfältig ist, auch wieder einzahlen.
Ja, das mit dem in der Gegend entdecken, das haben wir mit oder während der Pandemie auch eher gemacht. Und ich habe noch nie so viel von NRW gesehen wie in den 2 Jahren während der Restriktion. Also ja. Dinge, wo man sich so denkt, so wow, das ist hier in unmittelbarer Nähe, das habe ich noch nie gesehen.
Man merkt das auch jetzt in 2024. Es wurden noch nie so viel Ruhrtop-Karts verkauft. Ne?
Ja. Oh Gott, ich kann die Ruhrtop-Kart nie hören, aber das ist ein anderes Thema. Wenn du jetzt den Leuten da draußen, ich meine, wir haben jetzt schon super viel hier angesprochen, was würdest du den BesucherInnen und ZuhörerInnen empfehlen, was wäre dein absoluter Go-To-Place, wenn man nach Oberhausen kommt? Was muss man hier unbedingt gesehen haben?
Also ich habe einen Lieblingsort in der Stadt, der ist aber jetzt nicht unbedingt so die Empfehlung, weil das ist einfach dieses Genießen dessen, was wir jetzt schon mal erreicht haben. Ne? Ich setze mich unglaublich gern im Kaisergarten auf die Holzbänke, die am Rhein-Herne-Kanal stehen, gucke auf die Slinky-Brücke und schaue einfach eine halbe Stunde, was passiert. Ne? Hinter mir spielen Kinder auf dem Spielplatz, Kaiserkrone heißt die, es fahren Schiffe vorbei, ab und zu ein Ausflugsdampfer, es fahren Sportler vorbei, Ruderer, Kanuten, es fahren Radfahrer vorbei, es gehen dort Menschen spazieren und es machen Menschen Selfie-Fotos oben auf der Slinky-Brücke. Ne? Das ist so ein Ort, wo ich sage, guck mal, wie cool ist das hier. Mhm. Das kann man auch Menschen empfehlen und dann sagen die, naja, ganz nett. Also, mein absoluter Place to be ist natürlich in den Gasometer reinzugehen, im Gasometer im Innenraum, so wie du das vorhin beschrieben hast, hochzuschauen. Es gibt Ausstellungen, bei dieser ist das jetzt nicht der Fall, weil die lebt davon, dass es dunkel ist im Gasometer, wo oben die Dachfenster freigegeben sind. Und dann hat man da so eine kreisrunde Rosette, die der Grund dafür ist, dass mal irgendein Feuilletonist davon geschrieben hat, und er wird gern zitiert, das ist eine Kathedrale der Industriekultur. Das hat was unglaublich Kathedralenhaftes. Ne? Und dann mit dem Glasaufzug hochfahren, aufs Dach rausgehen und rausgucken. Ne? Dieses klassische, ach, ich hätte nie gedacht, dass das hier so schön grün ist, aber ich sehe von da oben, was es alles Ich sehe von da oben, was es alles hier fußläufig in Oberhausen gibt. Ne? Ich sehe die Burg Vonnern, ich sehe zu meinen Füßen Schloss Oberhausen, ich sehe den Klettergarten, ich sehe das graue, gewölbte Dach des Metronomtheaters, das zum Glück in diesem Herbst wieder aufmacht. Ich gucke aber auch zu unseren Nachbarn rüber. Ich sehe, wenn der Blick vernünftig klar ist, und das ist der hier meistens, ne? Weil der Himmel über der Ruhr ist wieder blau geworden. Ich sehe den Landschaftspark Duisburg-Nord. Ich sehe den Tetraeder in Duisburg, in Bottrop, Entschuldigung. Ich sehe, wenn ich genau hingucke, das Alpincenter, weil da führt an der Halde einfach so ein grauer Strich runter. Ich kann die Arena auf Schalke sehen. Ich kann die Essener Innenstadt sehen. Ich sehe, wie nah das alles hier beisammen ist und dass die Metropole Ruhr ein Ziel ist, dass es sich lohnt zu kommen. Und das ist für uns auch ganz wichtig, so bei den Städtetouristikern, die halten zusammen. Wir sind alle junge Destinationen. Ne? Die meisten sind noch jünger als Oberhausen, weil nicht alle so früh angefangen haben wie wir. Ne? Die halten auch deshalb zusammen. Die Menschen, die zu uns kommen, die sind auch gerne unterwegs im Zollverein, die sind auch gerne unterwegs im Landschaftspark Duisburg-Nord oder die sind auch gerne unterwegs im Zoom, in der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Und ganz, ganz viele, die bei uns sind, sind auch, das haben wir heute überhaupt noch nicht erwähnt, im Moviepark. Moviepark ja. Und Neue Mitte Oberhausen sind eine total beliebte Kombination für Städtetouristen.
Ja.
Und das Interesse endet nicht an der Stadtgrenze, wäre auch völliger Quatsch, weil die Attraktion der Region ist so groß. Und da ist es für den einzelnen Standort fast egal, wohin die Leute kommen. Natürlich freut sich jedes Hotel, wenn sie jetzt... wenn die Gäste zu Ihnen in den Ort kommen. Ne? Aber wenn die Gäste in der Region sind, dann besuchen die auch Attraktionen jenseits des Ortsschildes und das hilft uns allen, das stärkt das ganze Ruhrgebiet, die Metropole Ruhr.
Ja, und für die Leute, die noch nie hier gewesen sind und genau das sagen, was du gerade gesagt hattest, dieser Kommentar, ich hätte nicht gedacht, dass das hier so grün ist. Das ist eines der meisten Dinge, die ich während meiner 8 Jahre hier bei Sea Life gehört habe, von den Touristen, wenn ich gefragt habe, die kamen von weiter her, wie gefällt es euch hier im Port, was habt ihr erlebt, wo geht es noch hin? Boah, ist ja richtig grün hier. Das ist ja richtig, also so viele Bäume und so. Ja, die Zeiten von Staub und Dreck in der Luft sind hier vorbei. Ja. Dieses Bild gibt es nicht mehr. Und wie du schon sagst, wenn man da oben steht und diese Aussicht genießt und was es hier so an Attraktionen alles gibt, in der Stadt der Städte, wie das die Metropole Ruhr sich immer dann auch bezeichnet. Ich glaube, das Ruhrgebiet ist ein toller Platz.
Ja. darf ich einen draufsetzen, weil Oha. Du gerade an der Stelle das Sea Life gesagt hast.
Ja.
Ne? Auf deine Frage, was mich hier so ein bisschen stolz macht oder zufrieden macht. Ne? Wenn ich mir überlege, was konnte man noch vor 1,5 Generationen hier in dieser Stadt für Berufe ergreifen, in dieser Stadt arbeiten, ne? dann war das was anderes als heute.
Absolut.
Und das Sea Life ist so ein typisches Beispiel dafür. Hier auf dieser Fläche, wo wir jetzt sitzen, war die Eisenindustrie. Hier gab es Walzwerke, auf der anderen Straßenseite Stahlwerke. Das sind wichtige, gute Arbeitsplätze, das sind auch gut bezahlte Arbeitsplätze, da wurden Fachleute im Drei-Schicht-Betrieb 7 Tage in der Woche beschäftigt. Ne? Das war ein Wohlstand, der in der Stadt herrschte, das waren schwere Jobs, gut bezahlte Jobs, die sind jetzt weg. Den mag man hinterher weinen, wir können sie nicht wieder herzaubern. In Duisburg gibt es im Moment gerade eine ganz, ganz schwierige Diskussion um ThyssenKrupp Stahl. Wir haben hier was anderes in einem kleineren Maßstab, dass man sagen kann, ne, ich bin Meeresbiologe und habe meinen Arbeitsplatz in Oberhausen. Ne, ist doch was unfassbar Cooles, dass man sagen kann, ich bin Orchestermusiker und habe meinen Arbeitsplatz im Musicaltheater. Ich bin Choreograf, ich bin Kostümbildnerin, ich bin Tänzer, Tänzerin, Sänger, Sängerin, ne? Und habe meinen Arbeitsplatz hier. Als mein Großer im Kindergarten war, war ein anderer Kindergartenvater Schlagzeuger im Musicaltheater. Nach einem Dreivierteljahr war das Kind weg, weil der war mit einer anderen Produktion danach in Berlin. Ne? Das hat was mit dieser Stadt gemacht, mit der Beschäftigungsstruktur und mit der Bevölkerungsstruktur. Es sind andere junge, coole, in vielen interessanten Berufen unterwegs seiende Menschen in dieser Stadt. Und das ändert auch was an so einem klassischen Montanstandort. Es sind nicht nur die Shoppingbesucher, die kommen, nicht mitgerechnet jetzt natürlich, dass es in der Hotellerie, in der Gastronomie heute viel, viel mehr Beschäftigung gibt als früher. Das sind wichtige Elemente, das auszugleichen, was uns verloren gegangen ist.
Ja, und das ist ein schöner Abschluss für mich auch als Rahmen, weil da schließt sich der Kreis. Mein Opa, der hier als Kumpel auch jahrzehntelang unter Tage gewesen ist und ich dann als übernächste Generation, die dann hier das neue Oberhausen eigentlich bewirtschaftet mit dem Punkt Tourismus und Freizeit. Da wird noch schnell was.
Jetzt war hier gerade eine blöde Pause. Das liegt daran, weil ich mir gerade überlegt habe, was machen wir in der Tourismusförderung? Wir verkaufen ja auch Erinnerungen. Wir verkaufen das aktuelle Erlebnis. Aber wir haben in der Touristinformation einen Artikel, der besonders stark nachgefragt ist. Und der zahlt genau auf das ein. Der zahlt genau auf das ein, was der Stefan gerade gesagt hat. Das ist eine Spieluhr mit dem Steigerlied. Der Text steht drauf, weil viele den gar nicht mehr kennen. Ne? Und das wird bei uns als eines der am stärksten nachgefragten Souvenirs jeden Tag dutzendfach gekauft.
Ja, das glaube ich sehr gerne. Also ich meine, zu Hause habe ich auch ganz viele Andenken an die Zeiten von meinem Opa, die er dann mir irgendwann mal mitgebracht hat. Ich habe einen Arschleder zu Hause an der Tür hängen. Also natürlich gehört das dann auch einfach ein bisschen zur Geschichte. Und ich glaube, da draußen für euch, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen verdeutlichen, warum ich so oft immer das Ruhrgebiet abfeier im Podcast und das wichtig finde, dass man das auch erwähnt, dass hier so viel passiert, dass hier so viel Kultur ist, dass so Leute wie Rainer und sein Team hier auch dafür arbeiten, dass das schmackhaft gemacht wird nach draußen und vor allen Dingen auch diese Standorte sich weiterentwickeln. Und natürlich gibt es Kritik, wie in jeder Region, natürlich gibt es, wie ich persönlich zum Beispiel einfach kein Freund von Malls bin. Wenn man das aber einfach mal drüber hinweg sieht und schaut, was drumherum eigentlich passiert und sich hier entwickelt hat, kann man doch eigentlich nur sagen, dass wir hier, um das nochmal aufzugreifen, auf einem guten Weg sind oder beziehungsweise schon einen guten Weg angefangen haben und diesen Weg mit dem Steigerlied im Kopf weiterlaufen können, um zu sagen, irgendwann in 10, 20, 30 Jahren Paris, London, Ruhrgebiet. Rainer, ganz, ganz lieben Dank für das tolle Gespräch.
Ja, ich danke dir und allen, die interessiert zugehört haben.
Ich hoffe, ihr habt jetzt so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, warum ich das hier so toll finde und warum ich nicht müde werde, das Ruhrgebiet hier so hoch zu loben. Natürlich gibt es hier auch Schwierigkeiten, natürlich gibt es hier auch Stadtbereiche, die nicht gut berücksichtigt worden sind in den letzten 10 bis 20 Jahren. Und das meinte ich ja eingangs auch, diese Kritik, jetzt haben wir hier so ein fettes Gerät mit dem Zentro mitten in Oberhausen auf einer ehemaligen Industriefläche, aber der Rest der Stadt, der bröckelt so irgendwie vor sich hin. Das ist doch eigentlich absolut der falsche Fokus. Und sich nur auf Tourismus zu fokussieren, ist auch falsch. Aber Tourismus und Stadtleben kann funktionieren. Und das sehen wir zum Beispiel in meiner neuen Heimat, eine Stadt weiter in Essen, wie gut das klappen kann. Aber auch andere Städte zeigen, dass wie das gut funktionieren kann. Und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr noch nie im Ruhrgebiet gewesen seid, dann kommt mal her. Hier gibt es auch super viele Attraktionen im Umkreis. Natürlich gibt es den Moviepark. Meine Geburtsstunde des Freizeitparks Stefans, das Schloss Beck natürlich. Es gibt den Ketteler Hof. Es gibt das so Randruhrgebiet. Es gibt super viele schöne Zoos hier in Gelsenkirchen, Zoom zum Beispiel. Und. Die Liste an Attraktionen in der Stadt der Städte, die Metropole Ruhr, ist unendlich. Und guckt euch die Stadt mal an, oder die Städte tatsächlich, und kriegt mal ein Gefühl dafür. Und dann vielleicht könnt ihr zu einem gewissen Maße verstehen, warum man das hier so spannend findet. Denn eines kann ich euch versprechen, langweilig wird es hier nicht. In diesem Sinne, Ganz lieben Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen zu OWT und zu Rainer Suhr natürlich wie immer in den Shownotes. Und weitere Informationen zu meiner Wenigkeit findet ihr auf stefanburian.com. Und wenn ihr keine weitere Folge verpassen möchtet, dann abonniert doch einfach gerne diesen Podcast in dem Podcast-Player eures Vertrauens. Euch da draußen eine fantastische Zeit.